Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe
Juni 2020.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier,
Paula Thelen
und Sabine Kuse.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
die Corona-Krise. Was geht für blinde oder sehbehinderte Menschen? Die Chance, die Punkt- oder Brailleschrift per App lernen. Die Hoffnung, bald wieder Urlaub möglich, zum Beispiel in der bunten Stadt im Harz, Berningerode.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Die Corona-Krise lässt uns noch nicht los, auch wenn die ersten Lockerungen Hoffnung machen. Manch einer steckt die Fühler wieder heraus und fragt sich, was geht für blinde oder sehbehinderte Menschen. Es gibt manches zu beachten und dies mag vielleicht auch noch von Bundesland zu Bundesland verschieden sein. Und manch einer möchte oder muss sich mal helfen lassen, muss sich vielleicht auch mal führen lassen oder kann den Sicherheitsabstand von 1,50 bis 2 Meter selbst nicht genau ermessen. Wir haben nachgefragt beim Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbands Niedersachsen, Hans-Werner Lange.
Zur Situation in Zeiten von Corona, da gibt es vieles zu beachten und manches mag vielleicht auch noch von Bundesland zu Bundesland verschieden sein. Nun erhebt sich die Frage, wie verhält es sich für blinde oder stark sehbehinderte Menschen? Manch einer möchte oder muss sich mal helfen lassen, muss vielleicht einmal geführt werden oder kann den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter bis 2 Meter selbst überhaupt gar nicht genau ermessen. Vielleicht ein paar Worte zu den rechtlichen Grundlagen hier für blinde oder stark sehbehinderte Menschen, Herr Lange.
Wir sagen, blinde Menschen haben ja ohnehin Probleme, die Abstandssituation richtig einzuschätzen. Wichtig ist erstmal, um klar zu machen, dass man betroffen ist, dass man immer entsprechend gekennzeichnet, unterwegs ist, den Langstock, die Armbinde gegebenenfalls, damit jeder auch erkennen kann, dass man blind ist.
Ich will noch mal nachfragen zu dem 1,50 Meter bis 2 Meter Abstandsgebot. Ein blinder Mensch kann nicht belangt werden, wenn er das vielleicht nicht einhält oder einhalten kann.
Ja, ich glaube, ums Belangen, das ist vielleicht noch die kleinste Problematik, das kann er tatsächlich nicht. Aber wichtig ist, dass er eben als Blinder erkennbar ist. Dann, glaube ich, werden auch die meisten Mitbürger Verständnis haben, wenn man da vielleicht mal einen Tuck näher kommt. Aber trotz alledem ist jetzt schon Vorsicht geboten. Also ich glaube, ich muss sehr umsichtig mit dem Stock unterwegs sein. Ich muss auch durchaus drüber nachdenken, vielleicht das eine oder andere nicht unbedingt zu machen und eventuell auch liefern zu lassen nach zu Hause, wenn es ums Einkaufen geht und ähnliches. Weil es ist schon eine schwierige Situation für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen, jetzt klarzukommen. Na klar, und das Abstandsgebot, das geht ja schon los. Wenn ich in den Supermarkt gehe, da sind Kennzeichnungen auf dem Boden, die kann man gar nicht unbedingt als Blinder wahrnehmen. Und jeder erwartet aber, dass man sich in diesen Kennzeichnungen bewegt und auch dadurch den entsprechenden Abstand einhält. Und das ist schon eine ganz, ganz schwierige Situation. Und da können wir nur auch an die Rücksichtnahme und das Verständnis an unsere Mitbürger appellieren, blinde Menschen durch Ansprache auf eine bestimmte schwierige Situation aufmerksam zu machen, eventuell anzuhalten, doch etwas mehr Abstand einzuhalten und vielleicht nicht gleich, wie es heute häufig passiert, gleich emotional zu reagieren, sondern eher sachlich mit so einer Situation umzugehen. Darum würden wir bitten als Betroffene, weil das können wir tatsächlich wirklich nicht so gut einschätzen, wie das eigentlich notwendig ist im Augenblick.
Die Frage Mundschutzmasken entzweit ja ein wenig die Leute. Auch hier die Frage, wie verhalten sich blinde und stark sehbehinderte Menschen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein? Was empfehlen Sie?
Ja, die rechtlichen Grundlagen sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die entsprechende Verordnung, die hier für Niedersachsen für blinde Menschen eine Rolle spielt, legt dann fest, zumindest in der Auslegung, das hat auch das Sozialministerium entsprechend veröffentlicht, dass Blinde von der Maskenpflicht ausgenommen sind. Nun könnte man fragen, macht das Sinn? Wenn denn Masken helfen, dann wäre es ja sinnvoll, als Teil der Gesellschaft auch die Masken entsprechend zu nutzen. Von der Maskenpflicht befreit heißt ja nicht, davon auch Gebrauch zu machen. Auf der anderen Seite habe ich volles Verständnis dafür, dass gerade Menschen, die blind im Sinne des Gesetzes sind, aber noch einen kleinen Sehrest haben, beim Masken tragen, dann beschlägt die Brille, dann ist es völlig aus mit der Orientierung. Also gibt es auch von unserer Seite natürlich Verständnis dafür, dann das Restsehen nutzen zu wollen. Aber man muss sich darauf einstellen, dass dann auch eventuell von anderen Menschen, denen man begegnet, auch durchaus kritisch gefragt wird. Oder dass man auch angegangen wird. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Und da hilft ja dann manchmal auch keine Diskussion, sondern die glauben das dann mitunter nicht. Also nur wenn es wirklich nicht geht, dann finde ich, kann man aufs Recht pochen oder darf man in Niedersachsen auch und eben sagen, ich nutze die Maske nicht. Ansonsten bleibt es wirklich in der Verantwortung jedes Einzelnen, wie man damit umgeht. Wir als Verband sagen, es gibt keine klare Empfehlung dazu, das zu machen, aber wir haben Verständnis, wenn manche aufgrund der körperlichen Gesamtsituation, vielleicht auch weiterer Krankheiten, eventuell Probleme mit dem Maskentragen hat, dann ist das so und dann kann man als Blinder davon auch Gebrauch machen. Aber ganz ehrlich, so richtig empfehlen kannst du es keinen.
Kommen wir nochmal zum Führenlassen an bestimmten Ecken, wo der Blinde gerne vielleicht mal eine Hilfe in Anspruch nimmt. Was wäre da Ihr persönlicher Tipp auf Basis des derzeitigen Standes der Wissenschaft?
Aber der wichtigste Tipp ist eigentlich, so weit wie es geht, alleine klarzukommen. Weil es völlig klar, damit vermeide ich jetzt entsprechenden Kontakt mit anderen. Das ist einfach mal so, also auch wenn es länger dauert, durchaus mal in Kauf zu nehmen, ohne Hilfe klarzukommen und den Weg wirklich alleine zu machen. Wenn es denn aber gar nicht geht, dann ist eben darauf zu achten, dass man bestimmte Regeln beim Führen einhält. Da geht es darum, dass der Betroffene, der Blinde, vielleicht nicht den Ellbogen, da gibt es ja die Niesetikette, das ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, da die Hygiene dann einzuhalten, sondern eher den Oberarm greift, soweit wie es geht mit dem Arm auch Abstand hält, um ein Mindestmaß von Abstand zumindest einzuhalten. Darüber hinaus ist es durchaus wünschenswert, wenn möglichst beide auch eine Maske tragen, um Infektionen zu vermeiden oder eine Gefährdung zumindest zu vermeiden. Das sollten die Grundvoraussetzungen sein. Und dann auch sich trauen, derjenige, der einem Unterstützung anbietet, durchaus zu fragen, haben Sie eine Maske? Und eventuell dann auch mal, wenn nicht, auf Unterstützung verzichten. Blinde Menschen sind darauf angewiesen, dass sie dann bestimmte Informationen auch von dem Helfenden bekommt. Und wir müssen uns einfach als Blinde auch trauen, entsprechend zu fragen.
In einer Darreichung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes zu diesem Thema heißt es, man möge wegen der nach hinten diffundierenden Aerosole eher versuchen, nebeneinander zu gehen.
Wenn man ohnehin schon den Oberarm fasst, dann ist man ja fast auf gleicher Höhe, muss man dazu sagen. Wenn ich jemanden habe, den ich schon kenne, mit dem ich häufiger zusammengehe, ist es, glaube ich, kein Problem. Menschen, die vielleicht auch schon ab und an mal blinden Menschen geholfen haben, die werden schon so ihre Möglichkeit, wie sie denn das Führen bewerkstelligen, dann ein Stückchen Sicherheit letztlich einfach bekommen haben, wie sie es denn tun. Da glaube ich, wird das schon funktionieren, dass man, auch wenn es so weit ist, wie nebeneinander geht, leuchtet auf jeden Fall ein. Ich weiß, dass der DBSV dazu mit verschiedenen Wissenschaftlern auch gesprochen hat. Die haben das dann auch empfohlen, also möglichst so weit wie es geht, nebeneinander zu gehen. Aber allein dadurch, dass ich den Oberarm anfasse, bin ich immer so ein ganz kleines bisschen nach hinten orientiert. Und das ist jetzt einfach eine Übungssache. Bei Menschen, mit denen man häufiger zusammengeht, ist, glaube ich, kein Problem. Bei Fremden wird das gar nicht so einfach sein, auch wenn das wünschenswert wäre.
Vielleicht noch eine Frage, Stichwort Sicherheit von blinden oder stark sehbehinderten Menschen. Sie erwähnten zum Beispiel, sich was liefern lassen. Es klingelt an der Tür, der blinde Mensch macht auf, jemand behauptet, ja, er würde was bringen. Sind Ihnen da vielleicht schon Vorkommnisse zugetragen worden oder aber gibt es dort Möglichkeiten, sich davor zu schützen?
Die Pandemie hat ja verschiedene Auswirkungen. Gerade, sagen wir mal, die Lieferdienste haben wirklich dazugelernt, dass man berührungsfrei auch die ganzen Rituale, die bei so einer Lieferung nötig sind, hinbekommt. Teilweise wird nur noch geklingelt, die Waren werden vor der Tür abgestellt und man holt sie sich dann dort weg. Das ist für den Blinden dann auch unproblematisch. Auf der anderen Seite immer dann, wenn was zu unterschreiben ist, dann wird es mit dem Körperkontakt schwierig. Man kommt sich doch dann eher etwas näher. Das, glaube ich, ist dann mitunter gar nicht so einfach, dass man das berührungsfrei und den notwendigen Abstand hinbekommt. Aber da muss man dann auch ein bisschen erfinderisch sein, dass man eventuell sich im Türbereich ein kleines Tischchen hinstellt, wo man sagt, legen Sie bitte dahin, ich unterschreibe dann da oder dort, dann kann man das hinbekommen. Aber die Corona-Pandemie hat auch mitgebracht, dass man im sozialen Umgang auch ein bisschen Vertrauen entwickelt hat miteinander, gerade bei den Liefermöglichkeiten oder des Lieferservice. Das funktioniert wirklich gut und wir haben da so von Betroffenen noch nichts gehört, dass es dabei zu irgendwelchen Zwischenfällen oder Problemen gekommen ist. Das scheint mehr oder weniger wirklich reibungslos zu funktionieren.
Letzte Frage, auf welche Rechte kann oder sollte sich ein blinder oder stark sehbehinderter Mensch denn zur Zeit der Corona-Pandemie berufen können, am Arbeitsplatz, auf der Straße, in Läden oder vielleicht auch im öffentlichen Nahverkehr?
Ja, also zum einen finde ich erstmal, wir wollen ernst genommener Teil der Gesellschaft sein. Wir sind auch bereit, unseren Teil der Verantwortung zu tragen. Das bedeutet aber auch, dass ich gewisse Maßnahmen mittragen muss. Also die Masken zu tragen, soweit es einem gesundheitlich möglich ist, um sich selbst und Dritte zu schützen. Das finde ich weiterhin gut und richtig, auch wenn es formal die Möglichkeit gäbe, als Blinder zu sagen, das kann ich nicht und das finde ich, darf er dann auch nutzen, wenn er tatsächlich gesundheitlich so zusätzlich auch noch eingeschränkt ist unter Umständen, dass das wirklich gerade auch im höheren Alter Umständen eine unakzeptable Belastung darstellt. Da finde ich, darf er darauf auch pochen, dass er natürlich keine Masken tragen muss, weil er blind ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist nicht immer damit zu rechnen, dass alle anderen Bürgerinnen und Bürger Verständnis dafür haben und wird dann sicherlich durchaus mit Situationen konfrontiert, die einem dann auch so angenehm nicht sind. Auf dem Arbeitsplatz, da ist es völlig klar, da gibt der Arbeitgeber aufgrund der Gesamtsituation und der entsprechenden Präventionsmaßnahmen zum Infektionsschutz dort die notwendigen Maßnahmen vor. Und der Arbeitgeber kann natürlich erwarten, dass Mitarbeiter eine Maske tragen, gegebenenfalls, oder auch tragen müssen in manchen Bereichen. Beziehungsweise, dann gibt es ja diese Plexiglasscheiben als Schutz. Also all diese Schutzmaßnahmen bis hin zur Desinfektion, wenn man die Beratungsstellen meinetwegen verlässt oder in die Beratungsstellen kommt. Ich finde, da am Blinde sich an die gleichen Spielregeln zu halten, wie jeder andere auch. Aber wie schon gesagt, bei der Maskenpflicht haben wir halt die Ausnahmemöglichkeit. Und wenn es denn wirklich nicht anders geht, dann finde ich, darf ein Blinder auch darauf pochen.
Herr Lange, die besten Wünsche vom BVN-Radio für Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitglieder und Mitarbeiterinnen. Und vielen Dank für das Gespräch.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio. Mehr über Angebote der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, besonders auch Hinweise zu den Unterstützungsangeboten des BVN während der Corona-Krise, erfahren Sie beim BVN in Hannover.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Leben in Zeiten von Corona. Zuerst Unsicherheit, dann Lockdown, dann langsame Lockerung. Eines ist sicher, das Virus hat vieles verändert, auch im Leben blinder oder sehbehinderter Menschen. Wir haben einmal nachgefragt bei Andreas Mangelsdorf. Der blinde Physiotherapeut ist Vizevorsitzender des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, und lebt gemeinsam mit seiner sehbehinderten Lebensgefährtin.
Herr Mangelsdorf, was bedeutet für Sie das Leben im Alltag in Zeiten von Corona?
Ja, für mich ist das erstmal sehr viel umständlicher, als es sonst war. Ich bin sehr viel unterwegs und gerade die Abstandsregelungen sind für mich ein großes Problem. Die Fahrten mit Bussen, gerade bei der Regiobus, und generell einfach der Umgang. Also es macht es nicht leichter, die Corona-Zeit.
Kommen wir zu diesen Regeln, das Abstandsgebot. Man sollte sich ja gemeinhin nicht näher kommen als 1,5 bis 2 Meter, mal nachgefragt. Wie machen Sie das denn lebenspraktisch als blinder Mensch, diesen Raum zu ermessen?
Also wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht, weil es ist nicht möglich. Manchmal hat man Glück und hat Leute, die einem das freundlich sagen. Manchmal hat man Pech, die sagen einem das unfreundlich. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schlecht einzuschätzen. Das Einzige, wo es theoretisch ginge, wäre beim Einkaufen, weil der Wagen ja relativ groß ist. Aber da man den ja üblicherweise, also zumindest mache ich das so, hinter sich herzieht, um den Stock trotzdem einsetzen zu können, ist auch das wieder weg. Also grundsätzlich versuche ich aktuell gerade eher mit sehenden Menschen unterwegs zu sein.
Wie ist das denn mit dem Stock? Kann man denn sagen, ja, da pendle ich dann einfach mit dem Langstock so weit, dass die Kugel meinetwegen in einer Distanz ist, dass etwa wenigstens über 1 Meter Raum zwischen mir und anderen Leuten ist? Ist sowas gängig? Ist sowas praktikabel?
Naja, eigentlich nicht, weil ich sag mal, in meinem Fall ist der Stock 1,35 Meter lang. Ich halte den ja schräg vor mich. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder ein Dreieck vorstellen, komme ich vielleicht allerhöchstens auf 1,90 Meter. Also man kann es schon versuchen. Das zeigt auch der Alltag. Die meisten Menschen haben da auch, sagen wir mal, Verständnis für. Aber 1,50 Meter wird es definitiv nicht.
Allgemein wird ja verlangt, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wie handeln Sie da? Was raten Sie blinden und sehbehinderten Menschen? Manche haben ja zum Beispiel auch eine Brille, vielleicht manchmal, obwohl sie blind sind, als Blendschutz, weil manchmal Augen sehr empfindlich sind. Und dann beschlägt das, dann ist das merkwürdig zu tragen, man kann nicht richtig atmen. Irgendwie ist das Gefühl doch belastend. Wie handeln Sie da?
Also ich arbeite ja als Physiotherapeut, das heißt, bei mir ist die Mund-Nasen-Maske täglicher Begleiter, nicht nur im öffentlichen Raum, sondern halt auch auf Arbeit. Ich sage den Leuten immer, tragt diese Masken, es ist tatsächlich ein Gewöhnungseffekt. Mein Tipp ist auch, in dem Fall auf bessere Masken zurückzugreifen. Diese Einmalmasken sind, ja, ich sag mal eben halt Einmalmasken, ne? Die benutzt man und dann ist das auch wieder gut. Wir haben glücklicherweise durch meinen Arbeitgeber FFP2-Masken bekommen, die besser sitzen. Deswegen muss ich zugeben, war ich am Anfang sehr skeptisch, habe mich aber mittlerweile dran gewöhnt. Ich vergesse sie zwar manchmal noch aufzusetzen. Also ich bin neulich in der Straßenbahn gefahren und hatte diese oben auf dem Kopf, wie man das manchmal mit Sonnenbrillen macht, gehabt, aber eben nicht runtergemacht. Dachte, ja, das ist natürlich auch blöd, aber es ist schwierig. Also ich höre das gerade von Brillenträgern immer wieder, dass es für sie sehr belastend ist. Also ich kann immer noch sagen, die Maske auf jeden Fall tragen, dabei haben und sobald es geht, halt runterziehen. Also wir versuchen halt jetzt auch den Einkauf recht kurz zu halten, wobei das auch nicht immer ganz einfach ist, und dann eben halt schnell die Maske wieder runterzukriegen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Gewohnheitssache.
Nachgefragt, ist es richtig, blinde Menschen müssen keine Masken tragen?
Ja, das stimmt. Da gibt es hier in Niedersachsen zumindest eine Ausnahme für uns. Aber ich habe für mich entschieden, ich weiß nicht, warum ich diese Maske nicht tragen soll. Ich sehe mich da ehrlich gesagt nicht in der Ausnahme. Und es wird sicherlich beim Hören ein bisschen stören, also zumindest mich. Aber wie gesagt, man kann sich dran gewöhnen. Und ich denke, das ist einfach ein guter Ton, dass man den Leuten auch Sicherheit gibt, dass man dafür sorgt, dass man sie nicht ansteckt.
Wenn man als blinder Mensch sich einmal über eine unbekannte oder damit vielleicht schwieriger zu bewältigende Wegstrecke per Ellenbogen eines normalsichtigen Menschen führen lassen möchte, das erscheint in Corona-Zeiten auch schwieriger. Abstandsgebot, das Stichwort. Wie lösen Sie dieses Problem?
Also da war ich ehrlich gesagt sehr erstaunt. Es gibt ein paar Leute, die machen das gar nicht. Wir hatten hier schon mal den Fall, dass eine Frau mich sozusagen in Fernnavigation ja wie so eine Art akustischen Joystick verwendet hat. Links, 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 rechts, rechts. Aber die meisten erkennen doch schnell, dass durch den Stock halt ein erhöhter Hilfebedarf ist und sind da relativ beherzt. Was ich gern mache, ich sage den Leuten, was ich ja sonst eher nicht so mache, sie sollen mich am Ellbogen führen oder am Oberarm, ne, damit sie die Jacke als Schutz haben, sozusagen vor Ansteckung, anstatt ich sie anfasse.
Oftmals hilft sich ja ein blinder Mensch sozusagen über sein Fingerspitzengefühl, ertastet sich vieles und auch manchmal eben den Weg. Das bedeutet natürlich, dass man Gegenstände berühren müsste und das zieht die erhöhte Gefahr nach sich, sich zu infizieren. Und schnell oder unbewusst landen dann die eigenen Hände auch mal im eigenen Gesicht. Man hat ja nicht immer Seife oder Desinfektionsmittel zur Hand. Wie behelfen Sie sich dabei in solchen Situationen?
Also ich habe am Anfang Handschuhe benutzt. Das habe ich aber ganz schnell aufgegeben, weil das ist für mich sehr unangenehm. Und ja, das Gefühl ist zwar noch da, aber ja nur so teilweise. Und ich muss ehrlich sagen, für mich gehe ich damit relativ locker um. Ich sage halt einfach, das, was ich anfassen muss, muss ich anfassen. Und versuche das natürlich weitgehend zu vermeiden. Aber gerade zum Beispiel beim Einkaufen, ja, muss man halt einfach mal eine Packung in die Hand nehmen. Das ist dann persönliches Risiko quasi.
Gibt es denn dann Leute, die den blinden Menschen ihrer Erfahrung nach kritisieren, nach dem Motto, nun nehmen Sie doch nicht alles in die Hand und ich infiziere mich dann, bloß weil Sie es in der Hand hatten? Gibt es sowas?
Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Das kann aber auch daran liegen, dass die Supermärkte ja aktuell begrenzt Menschen haben und man trifft beim Einkaufen ja nicht so sehr viele.
Nochmal nachgefragt, beim Einkaufen braucht man ja als blinder Mensch bisweilen mal die Assistenz. Hilft man ihnen, wenn es denn wenige Leute gibt, oft im Supermarkt noch einigermaßen? Wenn ja, wie? Und falls nein, wie kommen Sie da durch?
Also ich habe eine sehr schöne Geschichte erlebt, die war im Nachhinein etwas lustig. Wir waren im Supermarkt einkaufen und haben eine Sache nicht gefunden. Also bin ich losgegangen, wollte an der Kasse um Hilfe bitten und habe natürlich den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Und da war ein Mann sehr ungehalten und ich habe ihn dann gebeten, doch mal die Augen zu schließen und dann zu schauen, ob er die 1,50 Meter abschätzen könne. Und da war er total irritiert und fragte mich dann, was ich denn wolle. Und da habe ich gesagt, ich wollte eigentlich nur um Hilfe fragen, weil wir etwas nicht finden. Und da kam er mit, nahm mich sogar an den Arm und hat mir geholfen. Also ich glaube schon, dass die Leute am Anfang ein bisschen irritiert sind, aber dann doch der Punkt, helfen zu wollen, überwiegt. Und wir machen es aktuell, also meine Freundin und ich, ist auch sehbehindert, dass wir versuchen, über das Geschäft Hilfe zu bekommen. Und das klappt bei den meisten Geschäften sehr gut.
Wie sieht es denn aus im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel im Bus? Es heißt, man solle nicht mehr vorne einsteigen. Andererseits, beim Busfahrer hat man früher bisweilen den Fahrschein gekauft. Heute geht's rein über die Mitteltür in den Bus und sich dann nach vorne durchzudrängen, ist wohl auch nicht ratsam. Fahren Sie jetzt schwarz?
Ja, blinder Passagier bin ich nur bedingt. Nein, lange Zeit war ja die Fahrkartenkontrolle ausgesetzt, zumindest in den S-Bahnen. Bei den Bussen ist es ein Problem, weil man doch sehr laut mit dem Busfahrer kommunizieren muss. Also tatsächlich war für mich in der Regel immer der Sitz hinter dem Busfahrer die Sicherheit, dass ich, wenn für mich irgendwas Unregelmäßiges kam, was ich eine Umleitung oder ich bin eingeschlafen und habe nicht mehr gecheckt, wo ich gerade bin, die Kommunikation mit dem Fahrer wichtig. Das ist jetzt sehr gestört. Aber auch da stelle ich immer wieder fest, dass sehr viele Fahrer sehr kreativ sind. Zum Beispiel, was für mich ja immer wichtig ist, nach der Busnummer zu fragen. Und das kann ich jetzt gerade nicht mehr, weil die vordere Tür in der Regel nicht aufgeht, dachte ich. Aber die meisten Busfahrer machen sie auf. Nur um zu kommunizieren, einsteigen lassen sie uns dann hinten. Aber ja, man ruft halt quasi mehr quer durch den Bus. Ist aber auch gerade nicht so, fahren ja nicht so viele Leute mit.
Und der Fahrschein?
Den Fahrschein haben wir ja mit dem Ausweis. Ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich quasi, wenn ich auf den Bus zugegangen bin, einfach meinen Ausweis hochgehalten habe, dass der Busfahrer ihn sieht. Da hat mir dann aber einmal gesagt, ah, das brauchst du nicht, hast du einen Stock dabei, das sieht man doch, dass du blind bist.
Wir haben jetzt etwa 2 Monate Lockdown hinter uns. Sie haben gesagt, Sie arbeiten als Physiotherapeut, einen Beruf, der näher zu anderen Menschen bedingt. Wie haben Sie da Sicherheit, aber auch eben die berufsbedingte Nähe in Einklang bringen können?
Ja, wir sind sehr schnell auf Hygienemaßnahmen umgestiegen. Wir haben keinen Wartebereich mehr in der Praxis. Wir haben desinfiziert die Liegen. Das finde ich sehr anstrengend, weil man wirklich nach jeder Behandlung quasi den Raum erstmal wieder herstellen muss. Wir tragen Mund- und Nasenbedeckung. Unsere Patienten sind jetzt auch angehalten. Wir hatten sogar eine Zeit, wo wir gesagt haben, ohne die Maske wird nicht behandelt. Wir durften eine Zeit lang keine Massagen anbieten, im Grunde genommen nur kontaktloses Behandeln. Das ist natürlich für mich nicht möglich. Da haben wir uns dann mit Handschuhen beholfen. Also das war für mich eigentlich das Schlimmste an dieser ganzen Corona-Zeit. Also mit Handschuhen arbeiten ist für mich eine Sache, das ist eine Katastrophe. Ja, das machen wir auch jetzt noch, damit wir halt einfach uns schützen und auch den Patienten zeigen, dass wir dafür sorgen, dass sie geschützt sind. Und das hat wirklich dazu gebracht, dass auch sehr viele ältere Menschen, die ja zur Hochrisikogruppe gehören, auch wieder zu uns gekommen sind. Und bisher, toi toi toi, auf Holz klopfen, ist alles super.
Wie haben Sie denn als blinder Mensch in dieser Zeit getrennt von der Gemeinschaft mit anderen Menschen auf die eigenen vier Wände beschränkt oft die Zeit erlebt? Was bedeutet das für Sie, obwohl Sie ja immerhin noch das Glück haben, in einer Beziehung zu sein?
Ja, also ich sag mal, wenn man die modernen Hilfsmittel wie Messenger-Dienste nutzen kann oder Skype, Telefon, finde ich, ist das nicht so schwierig, wobei das natürlich nicht das Gleiche ist. Was mir sehr fehlt, ist halt so die körperliche Nähe, dass man ja für mich ganz schwer zu akzeptieren, das Händeschütteln, ne? Weil für mich ist ja das Handgeben erstmal der erste Kontakt, ne? Wie gibt der Mensch, der mir gegenübersteht, die Hand? Wie groß ist er, ne? Noch schlimmer ist, ne, die Menschen, die man kennt, dass man sie nicht mehr umarmen kann. Das hat mir doch sehr viel Stress bereitet, weil ich es immer wieder noch machen wollte und dachte, ach nee, Corona, und Hand wieder zurückgenommen. Ich glaube aber, dass sehr viele Menschen damit ein viel größeres Problem hatten. Ich hatte auch das Glück, mehr oder weniger, dass ich in dieser Corona-Zeit umziehen durfte. Und somit war ich sehr beschäftigt und hatte natürlich auch nach Rücksprache mit der Stadt Hannover und dem Landkreis Schaumburg das Glück, dass ich ja doch immer mit Menschen noch zusammenarbeiten musste.
Der Vizevorsitzende des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, Andreas Mangelsdorf. Nach ein paar Takten Musik widmen wir uns den Fragen, wie der Regionalverein Hannover im BVN mit der Corona-Krise umgeht. Was können wir für unsere Mitglieder tun in Zeiten der Pandemie? Was geht wie unter der Herrschaft des Virus? Andreas Mangelsdorf ist Vizevorsitzender des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen und hat mit ihrem BVN-Radio gesprochen.
Herr Mangelsdorf, Sie sind ja auch Vizevorsitzender des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. In welcher Weise wird bei Ihnen denn im Verein die Corona-Problematik zum Thema gemacht? Wie gehen die Mitglieder damit um, Ihrer Meinung nach?
Also es gab sehr viel Verwirrung insgesamt, wobei der BVN ja relativ zeitnah gesagt hat, dass die Geschäftsstellen geschlossen werden, dass die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden, wenn es ging, dass die Beratungsstellen auf ein Minimum zurückgefahren wurden. Also wir hatten zum Beispiel in Hannover ja immer mittwochs 2 Stunden telefonische Beratung, da war auch eine Kollegin vor Ort. Es gab sehr viel Schwierigkeiten mit dem Einkaufen für die Leute, die, sagen wir mal, selber nicht so mobil sind. Die hatten ganz oft Schwierigkeiten, halt beim Einkaufen Hilfe zu bekommen. Dann ist ja der Begleitdienst der Östra eingestellt worden. Das war auch für viele ein großes Problem. Und ja, das hieß für die meisten oder für viele blinde Menschen zu Hause bleiben und eben keine sozialen Kontakte pflegen. Und ich glaube, da waren doch einige, die da sehr drunter gelitten haben. Wir haben eine Mailingliste, über die sehr viel geschrieben wurde. Einige Mitglieder haben sich verabredet per Telefon, aber was für uns natürlich schwierig war, alle Gremien, die zusammengekommen sind, alle Gesprächskreise, die konnten nicht stattfinden, wobei auch da gerade beim Technikgesprächskreis sich eine Gruppe gefunden hat, die mit Hilfe von Programmen sogar einen Videochat hinbekommen hat und ihren Technikgesprächskreis Anfang April so auf diese Art und Weise durchgeführt hat und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sogar mehr Mitglieder Kinder erreicht hat als ohne die technischen Hilfsmittel. Und ich glaube, die machen das auch jetzt wieder im Mai und auch im Juni auf diese Art und Weise.
Nun haben blinde Menschen oftmals das Problem, sie sind eben auch älter. Das heißt, zwei Hindernisse kommen da zusammen und dann noch Corona. Wie geht es denn speziell den älteren Mitgliedern?
Also das, was ich mitbekommen habe, war das für sie wirklich schwierig. Ich erinnere mich an einen Fall, der ja doch massiv Probleme hatte, gerade mit Einkaufen. Also das, was ich mitbekommen habe, war sehr mit Hürden behaftet, aber irgendwie hat doch jeder so seinen Weg gefunden. Also ja, bleibt einem schlussendlich wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Aber es war schon, glaube ich, für die älteren Herrschaften deutlich schwieriger als zum Beispiel für mich.
Gibt es denn für die älteren Menschen vielleicht auch dann den Zugang zumindest übers Telefon organisatorisch durch den Regionalverein Hannover beispielsweise mit unterstützt, dass man sagt, okay, wir machen Telefonketten, wir machen vielleicht Telefonkonferenzen. Es gibt ja auch Anbieter, da kann man sich sozusagen über eine Gemeinschaftsnummer einwählen. Sowas, damit eben auch speziell die Leute, die nicht so fix sind mit Internet, mit Videochats oder überhaupt mit irgendwelchen Chatprogrammen, damit die nicht vereinsamen und die sozialen Ketten nicht reißen.
Da haben wir tatsächlich anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, haben aber jetzt seit Mai eine Rufnummer, die man als Leiter einer Gruppe, eines Gesprächskreises bekommen kann, die man seinen Mitgliedern weitergeben kann und dann per Telefonkonferenz ja einen Stammtisch zu machen. Wir hatten natürlich unsere Mailingliste, die für die Mitglieder des Forums des Regionalvereins ja schon lange existiert. Natürlich kann man auch jetzt wieder die Beratungsstellen anrufen und dort sich erkundigen. Die sind ja alle da. Leider können wir das immer noch nicht in Hannover in persona und live machen, da wir ja über einem Pflegeheim sind und da wohl die Regelungen sehr speziell sind. Das wird aber sicherlich auch bald wieder kommen, hoffen wir mal. Und wir versuchen halt jetzt so unsere Mitglieder zu erreichen.
Wenn jetzt ein blinder Gruppenleiter beispielsweise dieses Interview hört und sagt, ach, das mit der Telefonkonferenz oder das mit dem Videochat oder das mit der Mailingliste oder vielleicht einer WhatsApp-Gruppe, das möchte ich doch für unsere Gruppe auch irgendwie einrichten. Inwieweit unterstützen Sie solche Gruppenleiter oder Mitglieder von Gruppen, die sagen, das wollen wir auch?
Also natürlich gibt es immer wieder die Möglichkeit, bei uns in der Beratungsstelle anzurufen, 0511-5104-218 oder 219 am Ende. Da ist die Frau Butenholz oder auch die Frau Meier, die ja immer wieder zur Seite steht. Wenn eine Gruppe sich über Telefonchat treffen möchte, dann ist es sowieso immer ratsam, die Frau Butenholz anzurufen, damit sie die Termine koordiniert, nicht, dass auf einmal irgendwer Fremdes in der Gruppe mit ist, der da gar nicht dazugehört. Da sind wir auf jeden Fall unterstützend. Die Rufnummer kann man dann als Gruppenleiter bekommen. Das ist auch so, dass man als Gruppenleiter eine andere Rufnummer bekommt, damit man einfach ein bisschen Kontrolle hat, wer ist da drin. Da gibt es noch so ein paar Möglichkeiten, die man als Gruppenleiter mehr hat. Und vor allen Dingen ist man halt auch derjenige, der die Konferenz oder das Treffen überhaupt eröffnet. Solange der Gruppenleiter nicht da ist, ist man in einer Warteschleife. Und erst wenn der Gruppenleiter da ist, geht sozusagen das Gespräch los. Also da kann man sich gern bei uns melden und bekommt da definitiv Hilfe, wie man das einrichtet, wie man das bedient. Das sind die Damen auch sehr geduldig.
Vielleicht nochmal zum Schluss aus Ihrer persönlichen Erfahrung, aus dem, was Sie bisher mitbekommen haben, ein paar Tipps direkt aus dem Alltag. Was raten Sie als aktiver, mitten im Leben stehender Mensch anderen von Blindheit oder Sehbehinderung betroffenen Menschen?
Also zum einen mir ganz, ganz wichtig, nutzen Sie die Schutzmaßnahmen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Das heißt, soweit es geht, den Abstand halten. Wenn man da Schwierigkeiten hat, vielleicht dann die Wege, die man draußen zu erledigen hat, mit einer Person, die sehen kann und zu der man Vertrauen hat, erledigen. Auf jeden Fall die Maske dabei haben, auch wenn es unangenehm ist. Das, finde ich, ist einfach jetzt gerade das Gebot der Stunde. Und das, was ich eigentlich immer rate, blinden Menschen, sprechen Sie mit den Leuten. Ganz oft sind es Ängste, die man auch durchaus abbauen kann und vielleicht auch manchmal mit einem kleinen, ja, Augenzwinkern erstmal für sich innerlich wegtut und dann versucht, mit den Menschen zu reden Und dann klappt es eigentlich im Alltag.
Herr Mangelsdorf, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Der Vizevorsitzende des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, Andreas Mangelsdorf.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de. Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Blinde und sehbehinderte Menschen in der Pandemie digital abgehängt? Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV und der Deutsche Verband der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf DVBS haben aufgrund der Corona-Krise gefordert, blinde und sehbehinderte Menschen digital nicht abzuhängen. Verstärkt würden in Zeiten der Kontaktbeschränkung Angebote genutzt, die für blinde und stark sehbehinderte Menschen oft nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar seien. Während alle Welt bei der Digitalisierung fröhlich Vollgas gebe, würden diese ausgebremst, stellte DBSV-Präsident Klaus Hahn fest. Gemeinsam fordern beide Verbände eine überfällige gesetzliche Regelung zur Barrierefreiheit digitaler Angebote. Gelegenheit dazu ergibt sich durch den European Accessibility Act EAA. Die Richtlinie EU 2019/882 verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU unter anderem dazu, den Onlinehandel für Verbraucherinnen und Verbraucher barrierefrei zu gestalten. In den kommenden Jahren wird entscheidend sein, was die deutsche Gesetzgebung aus dieser Vorgabe macht. Die beiden Selbsthilfeorganisationen fordern nun ein ambitioniertes Gesetzespaket, das Spielräume zugunsten behinderter Menschen nutzt. Petition für Bahnfahrten ohne Anmeldung. Gemeinsam mit der Organisation We Move Europe und in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Behindertenforum fordert der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf DVBS, auch Menschen mit einer Behinderung, wie zum Beispiel blinden Menschen, ein spontanes Reisen mit der Bahn zu ermöglichen. Hier solle eine entsprechende Petition Druck machen. Derzeit überarbeite die Europäische Union EU die Richtlinie für Fahrgastrechte, die unter anderem Hilfen für mobilitätseingeschränkte Personen regelt. Dies betrifft auch die Mobilitätsservicezentrale MSZ der Deutschen Bahn. Bei der MSZ müssen Hilfeleistungen vor Fahrtantritt angemeldet werden. Spontane Bahnfahrten sind behinderten Menschen so unmöglich. Einige EU-Länder möchten die Anmeldefrist von 2 Tagen beibehalten. Wer die Forderung nach spontanen Bahnfahrten auch für Menschen mit Behinderung unterstützen möchte, kann die Petition im Internet unterzeichnen. www.act.vmove.eu/campaigns/bahnfahrten-für-alle. Anmerkung: für mit UE. DBSV Jugendclub Webinar Outdoor-Navigation. Das DBSV Jugendclub Webinar Outdoor-Navigation bringt alles rund um Technik und Techniken fürs Navigieren und Orientieren im Wald, am Strand und auf der Straße. Da infolge der Corona-Maßnahmen das ursprünglich draußen geplante Seminar Ende Mai nicht stattfinden kann, erfolgt das Seminar nun online im Internet. In mehreren Podcast-Episoden stellt Ihnen das Webinar die Apps Komoot, MyWay Classic und Google Maps in Verbindung mit Blind Square vor. In einem YouTube-Video wird das Thema Navigation mit Sehbehinderung behandelt. Die entsprechenden Beiträge sind bereits vorab verfügbar, sodass sie bis zur ersten Session des Webinars angehört werden können. Am Freitag, dem 29.05. und am Samstag, dem 30.05. gibt es jeweils eine
einstündige Live-Einführung. Hier können auch Fragen gestellt werden, die beim Hören der Beiträge entstanden sind. Am Samstag, dem 6.6., können Sie in einer abschließenden Live-Session über eigene Navigationserfahrungen berichten, sowie sich Fragen beantworten lassen. Infos und Anmeldung unter Angabe von Vor- und Nachnamen sowie E-Mail-Adresse bei Annika Dipp, E-Mail a.dipp@dbsv.org. Telefon Berlin 030 28 53 87 289. Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband versorgt taubblinde Menschen, ihre Assistenzen und Hilfspersonen mit waschbarer Mund-Nase-Maske. Taubblinde Menschen sind durch Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften bezüglich der Corona-Epidemie besonders gravierend in ihren ohnehin schon geringen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Bei sehr vielen Aktivitäten sind sie auf Assistenz im direkten Kontakt angewiesen. Daher bietet der DBSV taubblinden Menschen ihren Assistenzen und Hilfspersonen waschbare Mund-Nase-Masken an. Pro Person können maximal 3 Masken bestellt werden. Jeder kann für bis zu 3 weitere Personen Masken bestellen und verteilen. Zum Beispiel Taubblindenassistenz für Taubblinde oder Taubblinde für Angehörige. Bitte mit den Personen vorher absprechen, damit nicht doppelt bestellt wird. Pro Bestellung sind maximal 12 Masken möglich. Die Masken bestellen Sie unter www.dbsv.org/vieles. /Blindheit-Sehbehinderung/Bestellung-Masken.pdf. Die Masken werden mit der Post verschickt. Die Masken und der Versand sind kostenlos. Alles wird aus der Förderung der Aktion Mensch und Spenden bezahlt. Tipps zum Verhalten taubblinder Menschen in Zeiten von Corona. Taubblinde Menschen dürfen weiterhin draußen mit einer anderen Person unterwegs sein. Das können Angehörige, Freunde, persönliche Assistenzen oder Taubblindenassistenz TBA sein. Darauf hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV noch einmal hingewiesen. Taubblindenassistenzen können wichtige Termine wahrnehmen und Besorgungen erledigen, zum Beispiel Arztbesuche, Einkaufen, Spaziergänge. Aber Taubblinde und Assistenzen können den Mindestabstand von 2 Metern nicht einhalten. Der DBSV empfiehlt für die Zusammenarbeit von taubblinden und hörsehbehinderten Menschen und Taubblindenassistenz die üblichen Hygienevorschriften zu befolgen. Dazu gehören häufiges Händewaschen mit Seife und die Niesetikette. Wenn möglich, sollten Sie nebeneinander gehen, statt hintereinander, und lieber den Kontakt über die Schulter als über den Ellenbogen suchen. Auch das Verwenden von einem Strick mit Knoten oder eine sogenannte Wanderkugel, Seil mit Holzkugeln an den Enden, wird empfohlen. Beide, Taubblinde und Assistenz, tragen dabei einen Mund-Nasen-Schutz aus doppellagigem Stoff. Die Masken werden nach jedem Einsatz gewechselt und als Kochwäsche gewaschen. Es sind auch einmal Mund-Nasen-Masken möglich. Diese werden nach jedem Einsatz weggeworfen. Beim nächsten Einsatz wird eine neue Maske benutzt. Weitere Informationen und Hinweise auch im DBSV-Corona-Ratgeber unter www.dbsv.org/corona.html. Zum Sehbehindertentag 2020 am 6. Juni. Wie leben blinde und sehbehinderte Menschen in der Corona-Krise? Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV hat Sie gefragt. Wie kommen blinde und sehbehinderte Menschen mit der Krise klar? Ihre Vorschläge und konstruktiven Ansätze rund um das Thema Leben in Zeiten von Corona wurden gesammelt und werden veröffentlicht. Aufgrund der Umfrage wird es eine Liste mit Tipps für normalsichtige Menschen geben, um blinde und sehbehinderte Menschen besser zu unterstützen. Weiteres finden Sie unter www.dbsv.org/aktuell/corona-umfrage.html. Darüber hinaus wird der Corona-Ratgeber des DBSV um die aktuellen Angebote der DBSV-Mitgliedsorganisationen ergänzt. Ebenso werden extra Angebote der Landesvereine und Partner, wie zum Beispiel spezielle Newsletter, Kummertelefone oder Chatgruppen, aufgenommen. Alles weitere unter www.dbsv.org/corona. Archiv der Behindertenbewegung. Gegen das Vergessen setzt sich die Archivbehindertenbewegung ein. und dafür, dass sich behinderte Menschen aufgemacht haben, der Normalität die Stirn, das Hinkebein, den Rollstuhl entgegenzusetzen. Dafür haben Akteurinnen die Geschichte der Behindertenbewegung in einem Online-Archiv dokumentiert. Hier finden sich viele Infos, beispielsweise aus früheren Zeitschriften der Bewegung. Aber es werde auch laufend nach weiterem Material für das Archiv, wie Plakate, Aufkleber, Postkarten, Fotos, Flugblätter, Diskussionspapiere oder Buchempfehlungen gesucht. Kurz alles, was für die Nachwelt über den Tag hinaus zur Verfügung steht, heißt es auf der Internetseite des Archivs. Aber auch über Spenden freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Link zum Archiv Behindertenbewegung www.archiv-behindertenbewegung.org. Online-Umfrage zur barrierefreien Digitalisierung von Bibliotheken. Mit der Corona-Pandemie hat sich die Digitalisierung der Arbeit im Homeoffice oder bei der Durchführung von Online-Veranstaltungen beschleunigt. Ein Projekt in Regensburg widmet sich nun der verstärkten Digitalisierung von Bibliotheken. Dazu haben die Mitarbeiterinnen eine Umfrage zur Erfahrung von Barrierefreiheit gestartet. Die aktuelle Krise im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe digitale Dienste verstärkt in den Blick einer breiten Öffentlichkeit gerückt, heißt es bei den Machern der Umfrage. Digitale Lösungen trügen dazu bei, den Alltag selbst unter außergewöhnlichen Bedingungen fortzuführen. Vor diesem Hintergrund sei ein verstärktes Digitalisieren von Druckwerken durch die Universitätsbibliothek Regensburg von großer Bedeutung für Studierende, Wissenschaftlerinnen und Historikerinnen, heißt es seitens der Uni Regensburg. Sie beteiligt sich an der durch die EU geförderten Projekt EOD Open, dessen Ziel ist es, 15.000 Werke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu digitalisieren und kostenlos bereitzustellen. Ein wichtiger Teil des Projektes ist es, Möglichkeiten zu erarbeiten, Blinden und Sehbehinderten einen Zugriff auf diese Literatur zu bieten. Dabei sollen die Grundlagen des Marrakesch-Vertrages so genutzt werden, dass die Werke für sehsinneseingeschränkte Menschen nutzbar werden. Hier setzt die Umfrage an und will die Erfahrungen sehbehinderter Menschen mit diversen Endgeräten erfassen. Link zur Umfrage www.ik.si/a/2656-34. Hörfilmtipps für Mediatheken und Streamingdienste. Unterhaltung zu Hause wird neben der Arbeit zu Hause, dem sogenannten Homeoffice, zunehmend bedeutsamer. Auch blinde und sehbehinderte Menschen können sich immer mehr Filme und Dokus mit Audiodeskription bequem über Streamingdienste und Mediatheken zu Hause ansehen. Daher stellt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV wöchentlich neue Hörfilmtipps vor und informiert, wo diese Angebote zu finden sind. Dabei berücksichtigt der DBSV auch die Mediatheken der Sender. Hier können Sie Angebote zeitunabhängig via Internet über Smart-TVs oder Smartphones und Computer abrufen. Streaming-Dienste böten ebenso Filme und Serien einzeln oder aber als Abo an. Nach einer Anmeldung können Inhalte ähnlich wie bei den Mediatheken allerdings kostenpflichtig über den Internetbrowser oder über mobile Apps geschaut werden. Auf www.hörfilm.info finden sich viele weitere Hinweise zum Zugang über Mediatheken oder Streamingdienste. Aktuelles Verzeichnis der Rehabilitations- und Teilhabeforschenden Akteure und Themen in Deutschland 2020 ist ab sofort zum Herunterladen verfügbar. RehaDat stellt das aktuelle Verzeichnis der Rehabilitations- und Teilhabeforschenden Akteure und Themen in Deutschland 2020 zum kostenlosen Download bereit. Das Verzeichnis zeigt, welche Personen zu welchen Themen der Rehabilitation, Teilhabe und Inklusion in Deutschland forschen. Neben allgemeinen Fragestellungen zur Prävention und Rehabilitation finden sich betriebsbezogene Themen wie Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung erforderliche Arbeitsgestaltung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Return to Work, Rehabilitation in kleinen und mittleren Unternehmen, Digitalisierung und demografische Einflüsse im Arbeitsleben. Auftrag sei es, zentral und aktuell sowie neutral über alle Aspekte der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben zu informieren. Zu den Hauptzielgruppen gehörten auch die Betriebe und Unternehmen, betonte Projektleiterin Andrea Kurtenacker. Man freue sich, dass sich viele Forschende mit der Gestaltung betrieblicher Prävention und Rehabilitation vor dem Hintergrund von Arbeit 4.0 befassten. Das neue Verzeichnis steht kostenlos im Portal Rehadat Forschung als PDF-Download bereit. www.rehadat-forschung.de/forschende/reha-teilhabeforschende. Herausgeber ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation und der Deutschen Rentenversicherung Bund. Hörtipp: Leben mit Kindern. An Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern Umgang haben, wendet sich die Hörzeitschrift Leben mit Kindern. Das monatlich erscheinende Magazin enthält Zeitschriftentexte zu Themenbereichen wie Schwangerschaft und Geburt, Entwicklung und Erziehung, Partnerschaft und Familie, und es hilft zu verstehen, warum Kinderleben heute so viel anders ist als früher. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD ist erhältlich. Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. E-Mail atz@blindenzeitung.de. Telefon 05531 7153.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sechs Richtige. Wer hier an den Lottogewinn denkt, liegt nicht ganz richtig. Doch sechs Richtige, nämlich sechs Punkte, eröffnen für blinde Menschen die Welt der Bildung und damit oft auch der Selbstständigkeit. Denn über die Punktschrift können blinde Menschen mit ihren Fingerspitzen lesen und per Maschine auch schreiben. Erfunden wurde sie 1825 von dem blinden Franzosen Louis Braille. Und sie ist auch heute in Zeiten von Sprachein- sowie Ausgabe noch sehr aktuell. Zum Beispiel über sogenannte Braillezeilen, die an den Computer angeschlossen werden. Alte und neue Technik bringt nun ein 31-jähriger blinder Programmierer zusammen. Er hat eine App, also ein Programm, geschrieben, mit dem sich die Braillezeichenschrift auf einem Smartphone lernen und üben lässt. Alexander Eiselt sprach mit Ihrem BVN-Radio.
Herr Eiselt, Sie haben eine App zum Erlernen der Punkt- bzw. der Braillezeichenschrift programmiert. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee hinter dem Projekt ist, blinden und sehbehinderten Menschen eine digitale Möglichkeit zu bieten, die Blindenschrift zu erlernen und zu üben.
Ihre erste Idee dazu kam bereits im Jahre 2013. Die nächsten Tage kommt ein großes Update heraus. Was leistet die App dann für die Menschen, welche die Braillezeichenschrift lernen wollen?
Die App bietet im jetzigen Zustand nicht nur Listen aller Vollschriftzeichen und Kurzschriftkürzungen, sondern auch die Möglichkeit einer Übungsfunktion, welche entweder ein Blindenschriftzeichen vorgibt, bei dem man dann die Bedeutung in ein Textfeld schreiben muss, oder ein vorgegebener Text, bei dem man dann das Blindenschriftzeichen eingeben muss. In einem Update, welches die nächsten Tage kommt, wird auch die Liste aller Eurobraillezeichen sowie eine extra Sektion für alle Regeln zur Anwendung von Voll- und Kurzschrift hinzugefügt.
Wie ist die App denn aufgebaut?
Der Aufbau der App gliedert sich in drei verschiedene Bereiche. Im ersten Bereich finden sich die Listen aller Vollschriftzeichen und Kurzschriftkürzungen, die wiederum in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt sind, wie Zahlen und Buchstaben, Sonderzeichen oder zum Beispiel in der Vollschrift die Vollschriftlautgruppen. Dann gibt es ein Untermenü Übungen, das auch wiederum in Voll- und Kurzschrift aufgeteilt ist, bei dem man dann einzelne Vollschriftzeichen oder verschiedene Arten von Kurzschriftkürzungen üben kann. Ein weiterer Menüpunkt, der mit dem nächsten Update in Hauptmenü hinzukommen wird, ist der Punkt Regeln, der wiederum auch in Voll- und Kurzschriftregeln aufgeteilt ist. Und diese sind dann auch in verschiedene Kategorien aufgeteilt, um die Übersichtlichkeit zu behalten. So zum Beispiel gibt es in der Vollschrift eine Sektion Zahlen, bei der die Schreibweise verschiedenster Zahlen oder die Verwendung von Zahlen in Blindenschrift mit Regeln versehen ist.
Vielleicht mögen Sie kurz beschreiben, wie das genau funktioniert.
Der Aufbau eines Blindenschriftzeichens besteht aus 6 Punkten, jeweils 2 Spalten mit 3 Punkten. Die erste Spalte sind die Punkte 1, 2 und 3. Die zweite Spalte sind die Punkte 4, 5 und 6. So besteht zum Beispiel der Buchstabe V aus den Punkten 1, 2, 3 und 6. So ist das Zeichen so aufgebaut, dass die ersten 3 Punkte in der ersten Spalte existieren und in der zweiten Spalte nur der unterste Punkt. In der Vollschrift sind das 6 Punkte. Im Eurobraille kommen unter den 6 Punkten nochmal links den Punkt 7 und rechts der Punkt 8 dazu, um mehrere verschiedene Zeichen im Computer anzeigen zu können.
Nur ein Zeichen auf dem Bildschirm des Smartphones anzuzeigen, hilft Blinden und Sehbehinderten ja nicht wirklich weiter. Es bedarf ja auch einer Sprachausgabe.
Die App ist extra so programmiert, dass sie mit der im iOS integrierten Sprachausgabe funktioniert. So sind zum Beispiel alle Zeichen so programmiert, dass sie die entsprechenden Punkte wiedergeben, die das Zeichen repräsentieren. Auch Texte sind so geschrieben, um blinden Menschen Zeichen besser darzustellen, die zum Beispiel von der Sprachausgabe nicht richtig ausgesprochen werden.
Die App betont ja das Brailleschrift-Üben. Ist das in unterschiedliche Lektionen gegliedert?
Die Übungen sind wie in den Listen ebenfalls aufgeteilt, sodass man zum Beispiel für die Vollschrift einzelne Übungen nur für Buchstaben oder nur für Satzzeichen machen kann. In der Kurzschrift ist es allerdings möglich, auch die Übung aller vorhandenen Kürzungen vorzunehmen, sodass man sich dann, bevor man diese Übung beginnt, erstmal alle Zeichen lernen muss.
Welche Voraussetzungen braucht man denn, um die App zu nutzen? Derzeit läuft sie ja auf dem iPhone. Bedarf es bestimmter Vorkenntnisse oder einer bestimmten Betriebssystemversion?
Systemvoraussetzungen für die Benutzung der App sind bis jetzt nur eine relativ aktuelle Version des Betriebssystems. Das heißt, mit einem iPhone 5 würde die App nicht mehr laufen, da das Gerät einfach nicht mehr die aktuelle Software unterstützt. Weiterhin wäre es hilfreich, wenn der Nutzer der App ein Grundverständnis von Blindenschrift hat, dass er überhaupt weiß, worum es geht, dass er weiß, dass die App zum Lernen der Blindenschrift da ist und was Blindenschrift überhaupt ist. Jedoch werde ich in einer Hilfedatei auch extra darauf eingehen, wie ein Blindenschriftzeichen aufgebaut ist und wie dieses Ganze in der App zu verwenden ist. Also sollte auch jemand, der sich mit der Blindenschrift nicht so gut auskennt, die App bedienen können. Jedoch ersetzt die App natürlich nicht die Übungen, diese Zeichen wirklich mit dem Finger lesen zu können. Das muss jeder natürlich selbst lernen.
Schauen wir einmal in die Zukunft. Was für Ideen haben Sie noch? Zum Beispiel Anbindung einer Braillezeile, um die Zeichen auch taktil, also für die Fingerspitzen blinder und sehbehinderter Menschen auszugeben.
Für die Zukunft habe ich einige Ideen, von denen ich jetzt nur einige preisgeben möchte, weil ich selber noch nicht genau weiß, wohin das Ganze führt. Zum einen kommt im nächsten Update auf jeden Fall die Europrall-Tabelle sowie die verschiedenen Regeln und auch eine Funktion für den Kontakt zu mir sowie ein Hilfetext, der angezeigt werden kann. Und eine internationale Version ist irgendwann auch mal geplant, aber das dauert noch, bis das Ganze spruchreif wird. Auch die Anbindung einer Bluetooth-Braillezeile an die App wäre eine nützliche Idee, jedoch fehlt mir dafür die benötigte Hardware, um das Ganze auch testen zu können.
Die App läuft derzeit nur auf iPhones. Ist eine Android-Version in Arbeit?
Eine Android-App ist auf jeden Fall gedanklich schon einmal in Planung. Vielleicht sogar auch eine Web-App zum Nutzen mit Sprachausgabe am Computer. Das muss jedoch noch ordentlich geplant und entwickelt werden.
Was hätten Sie noch für Ideen? Vielleicht auch etwas mehr spielerische Effekte, Levels oder eine Erfolgsfanfare?
Zur Erweiterung habe ich sicherlich noch einige Ideen, aber diese ergeben sich teilweise spontan oder durch Feedback von Leuten, die mir sagen, welche Funktionen sie denn gerne noch hätten.
Blicken wir einmal zurück. Im Jahre 2012 haben Sie Ihren Abschluss Fachinformatiker IHK abgeschlossen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dann eine erste Version Ihrer Brailleschrift-Lern-App zu planen?
Die erste Version dieser App habe ich ursprünglich eigentlich nur für mich geschrieben. Das war kurz nach meiner blindtechnischen Grundausbildung in Stuttgart. Dort war ich in einem Praktikum, in der ich die Möglichkeit hatte, mir selbst die iOS-Programmierung beizubringen. Das war im Jahr 2010. Und nachdem ich es einfach lästig fand, ständig Übungsblätter für Blindenschrift mit mir mitzuschleppen, die oft auch ganze Ordner füllten, habe ich mir gedacht, dass es auch eine digitale Lösung dafür geben muss. Also habe ich mich rangesetzt, habe eine Datenbank geschrieben und habe dazu dann eine App programmiert, die alle Blindenschriftzeichen und Kurzschriftkürzungen abbildet. Diese App habe ich dann 2012 schon einmal veröffentlicht, beziehungsweise das war dann schon im Jahr 2013. Dort war sie aber noch ziemlich rudimentär und so, wie ich sie halt im Jahr 2010 noch programmiert hatte und hatte zwar ein wenig Anklang gefunden, aber war für mich nicht so das Erfolgserlebnis. Und jetzt im Jahr 2020 hat mich jemand vom Blindenverband Württemberg darauf angesprochen, dass er sich erinnert hat, dass es mal so eine App zum Üben von Blindenschrift gab. Und da ich wusste, dass ich derjenige war, der diese App entwickelt hat, hat mir das den Ansporn gegeben, diese App nochmal komplett neu aufzusetzen und möglichst viel zu erweitern.
Sie haben ja bisher in einigen Firmen als Programmierer gearbeitet. Derzeit sind Sie in keinem Job und widmen sich verstärkt Ihrer App. Gibt es da auch etwas, was Sie damit privat erreichen wollen?
Privat erreichen möchte ich natürlich erstmal, dass ich den Leuten helfen möchte, die die Blindenschrift gerade lernen oder die sie schon können und noch etwas üben möchten. Andererseits hilft mir natürlich eine App, die im App Store oder demnächst auch im Google Play Store ist, als Referenz, um bei Firmen einen guten ersten Eindruck zu machen. Und natürlich auch, um Reichweite zu erlangen, Bekanntheit zu bekommen als Entwickler, der sich wirklich um Bedienungsfreundlichkeit für blinde Menschen kümmert und der auch wirklich Wert darauf legt, dass das Ganze auch funktioniert.
In welcher Weise arbeiten Sie mit anderen Menschen, Blinden, Sehbehinderten oder auch Normalsichtigen zusammen? Beziehungsweise planen dies, um die App weiter nach vorne zu bringen?
Ich arbeite teilweise mit einer Facebook-Seite und einer Facebook-Gruppe für blinde und sehbehinderte Menschen zusammen, um Informationen und Feedback zu sammeln. Andererseits habe ich auch den Kontakt zum DVBS sowie zu allen deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbänden aufgenommen, um dort einfach die Information meiner App zu verteilen und dort auch auf Feedback zu warten bzw. dieses schon bekommen zu haben. Und andererseits verbreite ich die App natürlich auch unter meinen Freunden und Bekannten, damit diese die App auch testen und mir Feedback geben können.
Herr Eiselt, das BVN Radio dankt für das Gespräch.
Der Programmierer Alexander Eiselt hat eine App für Smartphones entwickelt, mit der sich die Brailleschrift auf einem Smartphone lernen und üben lässt. Die App Brei-Übungen erfuhr Mitte Mai ein großes Update und ist derzeit für iPhones gratis über den App Store verfügbar.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Rom, Paris, New York, die Balearen, die Riviera oder Griechenland. In Zeiten von Corona ist manches gestrichen, auch unter den Urlaubszielen. Da blicken auch blinde und sehbehinderte Menschen gerne auf das Näherliegende und sagen sich vielleicht, warum in die Ferne schweifen? Sie, das Gute liegt so nah. Zum Beispiel im schönen Städtchen Wernigerode im Harz. Ein bezauberndes Fachwerkstädtchen im nördlicheren Teil des Mittelgebirges. Berühmt, das Rathaus, der dampflokbetriebene Zug rauf zum Brocken. Dort gibt es die Aura-Pension. Ihr BVN stellt sie Ihnen vor und hat dazu bei Christian Winzerling, Pensionsleiter der Aura-Pension in Wernigerode, nachgefragt.
Waldiges Umland, schön gelegen am Rande des nordöstlichen Harzes, sanft ansteigende Berge, eines trägt ein Schloss im Stil des norddeutschen Historismus. Die mittelalterlich anmutende Stadt Wernigerode mit romantischen Fachwerkhäusern und seinem berühmten Rathaus, welches sein Dokument 1277 erstmals als Gymnasio Veltheatro, Spiel- und Gerichtshaus, erwähnte. Der höchste Berg Norddeutschlands, der Brocken oder Blocksberg mit seinen 1141 Metern Höhe, liegt gerade mal gut 12 Kilometer entfernt und ist über eine dampflokbetriebene Schmalspurbahn zu erreichen. Oder zur Walpurgisnacht mit dem Besen. Christian Winzerling könnte kaum aufhören, das Städtchen zu loben, das 1121 erstmals urkundlich erwähnt wurde und dessen erste Gebäude, wie der Name schon sagt, irgendwann mitten im damaligen Harzer Urwald entstanden. Daher der Name Rode.
Wernigerode oder der Harz an sich sprechen ja eigentlich schon für sich selbst. In Wernigerode ist immer irgendwo irgendwas los, sei es Konzerte, Ausstellungen, Museen, Stadtführungen kann man machen und natürlich auch im Harz wandern.
Wenn der 43-jährige Aura-Pensionsleiter Winzerling schon mal dabei ist, erfährt man etwas über die Brockenbahn, die jedes Eisenbahnerherz in den Himmel und die Leute zum Blocksberg hinaufbringt. Das Schloss der Grafen zu Stolberg-Wernigerode, oberhalb der Stadt auf einem Berg gelegen. Heute ist es ein Museum, insbesondere für Kunst- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die breite Straße Wernigerodes mit seinen vielen schönen Fachwerkhäusern, darunter das kleinste Haus, ebenfalls heute ein Museum. Es gibt viel zu sehen und zu erleben.
Auf gar keinen Fall verpassen darf man natürlich die dampfbetriebene Schmalspurbahn, die zum Brocken fährt. Das Schloss in Wernigerode, welches ein Museum beherbergt, sollte man mal gesehen haben. Dort kann man mit einer kleinen Bimmelbahn hochfahren. Die Fachwerkstatt Wernigerode an sich ist natürlich sehenswert. Dort werden auch viele Stadtführungen angeboten, auch mit bestimmten Themen wie die Rathausführung oder die Brauereiführung oder die Führung zur späten Stunde und natürlich der Rundgang mit dem Nachtwächter.
Und auch ringsherum um die Stadt lässt sich manches entdecken.
Angefangen mit dem Schaubergwerk in Elbingerode, welche barrierefreie Führungen anbietet. Die Hängebrücke an der Rappode-Talsperre, die auch gleichzeitig die höchste Staumauer Deutschlands ist. Dann gibt es in Derenburg eine Glasmanufaktur. Der Brocken ist natürlich immer ein Besuch wert. Bis zum Bodetal mit dem Hexentanzplatz in Thale. Und der Seilbahn ist es auch nicht sehr weit. Also alles in allem hat man ja sehr, sehr viele Möglichkeiten der Ausflugs- und Freizeitgestaltung. Langweilig wird's einem hier nicht.
Ach ja, Western-Fans fahren etwa 30 Kilometer und besuchen Pullman City bei Hasselfelde. Leute mit Blick ins All können das Wernigeroder Planetarium über den Planetenweg erreichen. Das UNESCO-Welterbe, die alte Kaiserstadt Quedlinburg, ist ebenfalls nur etwa 30 Kilometer entfernt. Das alles zu sehen und zu erleben macht natürlich hungrig und durstig. Doch auch hier hat Wernigerode feines zu bieten.
Zu den heimischen Spezialitäten zählt natürlich die Forelle aus den schnell fließenden Gewässern im Harz, der Schierker Feuerstein als Kräuterlikör. In Wernigerode gibt es die Hasseröder Brauerei. Brockensplitter kennt vielleicht auch der ein oder andere. Das ist Zartbitterschokolade mit Haselnusskrokant. Und als kleinen Geheimtipp, in Wernigerode gibt es einen Werksverkauf. Dort kann man sich für zu Hause natürlich auch mit Brockensplitter und anderen Spezialitäten eindecken. Und das wird auch von unseren Gästen oft und gerne genutzt. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch der Brockenbauer in Tanne. Dort wird Fleisch vom Roten Harzer Höhenvieh vermarktet. Da kann man auch einkehren und Führungen werden dort angeboten. Es gibt dort auch einen Hofladen, in dem ausschließlich selbsterzeugtes Fleisch und selbsterzeugte Wurst verkauft wird. Und erwähnen möchte ich auch unseren Bäcker, der uns täglich mit Brot und frischen Brötchen beliefert. Das ist die Bäckerei Silberbach hier aus Wernigerode und es ist noch ein richtig traditioneller Handwerksbäcker. Also dort werden keine Backmischungen oder sowas verwandt. Da wird frisch und von Hand jeden Tag gebacken und das schmeckt man auch.
Um vieles von dem, was die 33.000 Einwohnerstadt und ihr Umfeld bietet, auch Blinden und Sehbehinderten gegenüber begreifbar zu machen, sollten Barrieren so niedrig wie möglich sein. Winzerling denkt darüber nach und meint:
Tja, wie barrierefrei sind Stadt und Umgebung für Blinde oder Sehbehinderte? Ich möchte es mal anders formulieren. Wir bieten ja für unsere blinden, sehbehinderten Gäste auch einen Begleitservice an, beziehungsweise machen auch Ausflüge. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich nichts in Wernigerode und Umgebung, was wir mit unseren blinden, sehbehinderten Gästen nicht machen können. Selbst die Attraktion an der Rappode-Talsperre von Harzdrenalin, da kann man sich an eine Zipline hängen und mehrere hundert Meter an einem Stahlseil entlang der Staumauer in Anführungsstrichen fliegen. Selbst wenn wir Führungen im Schloss anbieten mit Gruppen, werden Absperrungen abgenommen, dass man auch mal was ertasten kann, was sonst so für den normalen Besucher natürlich nicht möglich ist. Ich kann aus der Erfahrung heraus nur sagen, dass es da eigentlich noch nie Probleme gab und eigentlich immer alle drauf eingegangen sind und dass man auch mal was anfassen, ertasten konnte und die Beschreibungen auch ausführlicher waren. Darüber hinaus achtet Wernigerode natürlich als Stadt auch sehr auf Barrierefreiheit. Unter anderem gibt es auch als Orientierungshilfe seit über 10 Jahren ein tastbares Stadtmodell am Rathaus. Es werden bei den Stadtführungen auch spezielle Führungen für blinde Sehbehinderte angeboten. Ich kann aus meiner Sicht eigentlich nur sagen, dass es da für uns oder für unsere Gäste keine Einschränkungen gibt in Wernigerode oder Umgebung. Und was ich fast unterschlagen hätte, bei uns am Haus direkt gibt es einen Blindenwanderweg, einen ausgebauten im Wernigeröder Stadtwald. Und zwar sind dort Eichenstämme am Wegesrand verteilt. Das ist ein Rundweg und da kann man sich auch als Vollblinder mit Langstock sehr gut orientieren.
In dieser Stadt nun liegt die Aura-Pension. Sie ist gegründet 1917 die älteste Kur- und Erholungseinrichtung für Blinde und Sehbehinderte in ganz Deutschland. Da lohnt der Blick in die Geschichte, ist sich Winzerling sicher. Er leitet die Pension seit 2008 und blickt zurück.
Ja, wir hatten vor einigen Jahren 100-jähriges Jubiläum. Bereits 1915 hat der damalige Reichsdeutsche Blindenverband in Wernigerode einen Erholungsbetrieb für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet. Und Mitte Mai 1917 erfolgte dann die Übersiedlung der Einrichtung in den Amelungsweg, also am heutigen Standort. Und im Jahr 1925 kam dann noch das Gartenhaus dazu. Das ist am Großen Bleek. Das sind circa 150 Meter nochmal vom Amelungsweg entfernt. Damals war in den Sommermonaten das Heim ausschließlich zur Erholung genutzt und in den Wintermonaten konnten jeweils 20 Neuerblindete die Blindenschrift erlernen oder lebenspraktische Fertigkeiten oder ein klassisches Blindenhandwerk. Der Bürstenmacher sei da zum Beispiel genannt. Im Jahr 45 wurde das Heim von der sowjetischen Besatzungsmacht damals konfisziert und gelangte dadurch in staatlichen Besitz. Und seit 1951 wurde es dann in unterschiedlicher Trägerschaft als Blindenkurheim benutzt. Und das ging bis 1990. Und zwar waren das 3-wöchige vorbeugende Kuren für Blinde und Sehbehinderte. Und mit der Wende wurde der Kurbetrieb dann eingestellt. 1990 fanden die letzten Kuren statt und dann stand das Haus erstmal leer. Und nach vielfältigen Bemühungen gelang es aber dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt, ab dem 1.8.1992 die Nutzungsrechte für das damalige Blindenkurheim zu bekommen. Und dann wurde erst das Gartenhaus am Großen Bleek, Planer- und Umbaumaßnahmen instand gesetzt und für Erholungssuchende wieder zugänglich gemacht. Also man konnte dort Urlaub machen im Gartenhaus. 1999 ging die Betriebsführung und die Sanierung des Blindenerholungsheims an die Blindenförderungswerk Sachsen-Anhalt GmbH. Das ist heute die Levida GmbH. Die Träger der GmbH sind der Blindenverband Niedersachsen und Blindenverband Sachsen-Anhalt. Das heutige Haupthaus im Amelungsweg wurde 1997 begonnen, der Umbau, und im April 2002 fertiggestellt. Und hier gibt es jetzt 8 Einzel- und 6 Doppelzimmer. Danach wurde dann das Gartenhaus 2004 saniert und bietet jetzt 11 Gästen in 6 Apartments eine Übernachtungsmöglichkeit. Und beide Häuser zusammen bilden heute die Aura-Pension Brockenblick in Wernigerode. Besonderheit ist halt, dass beide Häuser ca. 150 Meter voneinander entfernt liegen.
Dass die heutige Aura-Pension mit seinen 2 Häusern, dem Haus Brockenblick und dem Gartenhaus, natürlich dem modernen Standard entspricht. Badezimmer, Fernseh, Radio, Telefon zeigt sich in den vielen guten Bewertungen auf den üblichen Portalen. Ein festes Team von 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt alles für die Gäste.
Das Haus Brockenblick oder das sogenannte Haupthaus hat eher so den Hotelcharakter. Dort ist auch die Rezeption untergebracht. Wir haben hier den Frühstücksraum, einen Wintergarten, den wir vor einigen Jahren angebaut haben. Und die ganzen Wirtschaftsbereiche, das befindet sich im Haupthaus. Im Gartenhaus, das ist eher ein Haus mit kleinen Ferienwohnungen, weil die Zimmer sind dort alle größer als im Haupthaus und auch mit einer kleinen Küche ausgestattet. Also wenn man wollte, könnte man sich dort selbst versorgen. Es gibt dort einen Kühlschrank, einen kleinen Herd, eine Spüle. Es ist voll ausgestattet mit Geschirr, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Eine Sauna gibt es dort im Keller, einen Grillplatz hinterm Haus. Aber wer sich nicht selbst versorgen möchte und bei uns frühstücken möchte, der kann jeden Morgen dann gleich einen Spaziergang von 150 Metern zum Haupthaus machen, weil das Frühstück wird ausschließlich im Haupthaus angeboten.
Wenn 2 Landesverbände für blinde und sehbehinderte Menschen, der aus Sachsen-Anhalt wie der BVN aus Niedersachsen, über eine Gesellschaft die Aura-Pension betreiben, ist es selbstverständlich, dass an vieles gedacht wird, was blinden Menschen wichtig ist. Folgt man Winzerling.
Angefangen von den Handläufen an den Wänden. Wir haben im Haupthaus vor den Treppen Riffelbleche angebracht. Die Zimmernummern sind tastbar und kontrastreich. Die Lichtschalter in den Zimmern sind kontrastreich ausgeführt. Es gibt Großtastentelefone im Haupthaus. Tisch- und Buffetassistenz wird angeboten. Und natürlich bieten wir unseren blinden, sehbehinderten Gästen auch einen Begleitservice an. Das heißt, man kann geführte Wanderungen, Ausflüge mit uns unternehmen. Aber ansonsten unterscheidet uns eigentlich nichts von einem normalen Hotel oder Pension. Als besonderen und ganz neuen Service bieten wir seit März unsere digitalen Gästemappen an. Und zwar steht auf jedem Zimmer ein Tablet. Und auf diesem Tablet ist auch ein QR-Code. Das heißt, der blinde und sehbehinderte Gast kann auch diesen QR-Code scannen und hat dann auf seinem sprechenden iPhone, Android, Handy, wie auch immer, dieselbe Oberfläche wie auf diesen Tablets. Kann damit interagieren mit uns, also mit der Rezeption in Anführungsstrichen chatten, kann dort Grußkarten versenden. Ein Veranstaltungskalender kann sich vorgelesen lassen werden, Zimmerpreise, Ausflugs- und Wandertouren und natürlich immer ganz aktuelle Informationen, die man sonst so, wenn wir ehrlich sind, in der Gästemappe nie hatte, weil ganz so oft wurde die dann auch nicht aktualisiert. Das hat man bei diesem Tablet dann nicht mehr oder auf der App, die man dann auf seinem Handy hat. Die Informationen sind immer tagesaktuell. Man kann sich vorab schon einige Informationen zu Ausflugszielen holen. Man kann in Restaurants Tisch reservieren. Shopping ist natürlich möglich, Unterhaltung von Netflix, YouTube etc. Ein Taxiruf kann man damit, vielleicht auch noch ganz wichtig. Und man kann, wenn man die App benutzt und sich von uns den Link schicken lässt, sogar schon vorab zu Hause ein paar Informationen holen. Rund ums Haus, Ausflugsziele, Unterhaltungsmöglichkeiten, Veranstaltungskalender etc.
Natürlich hat die Situation rund um Corona auch den Harz beeinflusst.
Wir werden mit dem Notenkurs vom DBSV, unserer Wanderwoche, Ostern und auch die ganzen Wochenenden ausgebucht gewesen und haben natürlich im April nicht einen einzigen Gast gehabt.
Doch ist es mittlerweile, Stand 22. Mai, für Sachsen-Anhaltiner wieder möglich zu reisen, wie in Hotel und Pensionen zu wohnen. Und kurz danach wohl für Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet. Pensionsleiter Winzerling kräuselt ein wenig die Stirn, meint aber, er sehe Licht am Ende des Tunnels und ergänzt:
Ja, wie sieht's in Wernigerode aus? Was man feststellt, ist das markante Pfeifen der Schmalspurbahn, die man mehrmals am Tag hört, wenn sie zum Brocken fährt, das fehlt seit Wochen. Das fällt auf, also es ist sehr still. Wernigerode war schon immer sehr gut besucht von Touristen und verzeichnet jährliche Zuwächse. Das war von einem auf dem anderen Moment weg. Also es ist schon aufgefallen, die Parkplätze waren leer, es sind keine, in Anführungsstrichen, Menschenmassen mehr in der Innenstadt unterwegs gewesen. Ja, wir hoffen, dass sich das bald wieder normalisiert und uns Gäste besuchen dürfen aus allen Teilen der Bundesrepublik.
Die Gäste, die bis zum Ende des Jahres schon im Voraus gebucht hatten, so freut sich Winzerling, hätten der Aura-Pension zu 95% die Treue gehalten. Ein Wert, der für die gute Atmosphäre der beiden Häuser spricht. Und das gastfreundliche Team der Aura-Pension in Wernigerode.
Ja, ich hoffe, alle bald wiedersehen zu dürfen.
Die Aura-Pension im schönen Harzstädtchen. Eindrücke vermittelte Pensionsleiter Christian Winzerling. Mehr Infos erhalten Sie in der Aura-Pension oder unter Telefon Wernigerode 03943 26210. Oder per Mail unter info@aurapension.de und natürlich im Internet unter www.aurapension.de. Niedersachsen ist ein Flächenland mit einigen größeren Städten, aber auch vielen ländlichen Gebieten und kleineren Städten wie Ortschaften. Das macht es besonders für viele blinde und sehbehinderte Menschen oft nicht immer einfach. Die Räume sind weiter, der Nahverkehr fährt seltener als in der Großstadt. Also blicken wir auch einmal ins schöne Ostfriesland. Wie ist die Lage dort zur Zeit von Corona? Was heißt Leben dort zwischen Lockdown und Lockerung für die Mitglieder, wie Mitarbeitenden im Regionalverein Ostfriesland im BVN? Im schönen Nordwesten Niedersachsens zwischen Emden, Leer, Aurich oder Südrauderfehn. Claudia Heuermann ist Sozialarbeiterin beim RV Ostfriesland und sprach mit ihrem BVN-Radio.
Frau Heuermann, als Sozialarbeiterin arbeiten Sie beim Regionalverein Ostfriesland im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Seit Mitte März, da hieß es plötzlich von einem auf den anderen Tag, zack, Lockdown. Was hat das mit Ihren Mitgliedern in Ostfriesland gemacht? Was haben Sie denn wahrnehmen können?
Das ist eine schwierige Frage, weil es ja auch für uns hieß Lockdown, also es war nichts mehr möglich. Und wie die Mitglieder das dann erstmal aufgenommen haben, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, was passiert ist, als wir dann wieder in Kontakt treten konnten. Da gab es eine große Freude vieler Mitglieder. Es war ja dann nur ein telefonischer Kontakt möglich und viele Mitglieder haben sich halt sehr gefreut, dass wir wieder Kontakt aufnehmen konnten, dass wir wieder da waren. Wir haben dann über ein Rundschreiben informiert, dass wir wieder tätig sind und sind somit jetzt überwiegend telefonisch tätig.
Die telefonische Beratung, die dann wieder eingesetzt hat, Sie sagen, das wurde mit großer Freude aufgenommen. Mhm. Und die große Freude lässt ja darauf schließen, dass dem Menschen doch sehr viel gefehlt hat. Was sind die Themen, die an Sie herangetragen wurden seitens der Mitglieder? War das so, wie telefonische Beratung normalerweise früher auch immer ablief? Brauche ich ein ganz bestimmtes Lesegerät? Und wenn ja, wie kann ich das bekommen? Oder sind da andere Themen an Sie herangetragen worden?
Auch schwierig, weil ich denke mal, gerade hier der Regionalverein Ostfriesland, unsere Arbeitsweise ist so, dass wir sehr viel aufsuchende Arbeit gemacht haben in der Vergangenheit und eher wenig telefonisch Beratungen gemacht haben. Und daher versuche ich jetzt, und ich denke, das gelingt auch einigermaßen gut, das, was ich bislang in Gesprächen im privaten Bereich gemacht habe, jetzt übers Telefon zu machen. Und das beinhaltet dann alles Mögliche, was den Alltag auch betrifft.
Was denken Sie, wie war in der Zeit des harten Lockdowns es denn möglich, ältere Mitglieder zu erreichen? Vielleicht die ehemalige ältere Bauersfrau in Rauderfehn oder in Leer, Aurich, den Orten, wo der Regionalverein Ostfriesland im BVN denn tätig ist.
Ich denke mal, das ist genauso wie bei anderen Mitgliedern auch. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Wenn es die Möglichkeit gibt, telefonisch Kontakt aufzunehmen, kann ich das machen.
Haben Sie denn auch Techniken nutzen können, vielleicht bei jüngeren Mitgliedern speziell, neue Techniken wie über den Rechner, E-Mail, Videochat, Mailinglisten, WhatsApp-Gruppe, etwas in der Richtung?
Ich weiß, dass es innerhalb der Mitglieder Netzwerke gibt, wo so etwas stattfindet, wo wir aber nicht immer unbedingt involviert sind. Aber wir erfahren halt, dass sich Mitglieder vernetzen und miteinander austauschen. Aber neue Medien, also jetzt in der Form genutzt unsererseits noch nicht so, sage ich ganz ehrlich.
Wurde denn zum Beispiel im Regionalverein darüber nachgedacht, zum Beispiel seitens der Leitungsebene der Vorsitzenden, da hätten wir vielleicht und künftig sollten wir möglicherweise neue Techniken nutzen?
Ja, natürlich, auch hier im Kollegium Austausch darüber, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie vernetzen wir uns vielleicht auch mit anderen Selbsthilfegruppen, wie ist es wieder möglich, Mitglieder miteinander zu vernetzen. Ja, Austausch darüber bislang viel, aber in der Umsetzung konkret noch nicht.
Nun haben Sie ja gesagt, Sie hätten die ersten persönlichen Beratungen wieder aufgenommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr verunsichert war erst, weil es geht da gar nicht mal so um meine Sicherheit, sondern ich möchte nicht, dass ich vielleicht auch irgendwo jemanden infiziere und daher wirklich ganz an die Regeln halten, also mit Mundschutz, Abstand, möglichst draußen, im Freien und auch möglichst nicht so lange. Es ist ganz anders, für viele eben auch sehr beschwerlich mit dem Mundschutz. Nicht von allen gewünscht, von allen Mitgliedern, auch wenn ich meinen Kollegen den Äußerungen entnehmen konnte, dass viele Mitglieder es eben auch aus Vorsichtsmaßnahmen noch nicht wünschen, weil sie einfach verunsichert und verängstigt sind. Und daher ist es erstmal ganz wichtig zu fragen, ist es überhaupt gewünscht? Viele Mitglieder signalisieren auch, dass sie es gerne hätten. Also da gibt es von bis.
Sie meinen die persönliche Beratung jetzt?
Ja, genau. Mhm.
Das persönliche Miteinander ist ja gerade in der Blind- und Sehbehinderten-Selbsthilfe vor Ort unheimlich wichtig. Treffen, Klönschnack, Ausflüge. Was sagen Sie da Ihren Mitgliedern, wann wird nach Ihrem Dafürhalten im Regionalverein da wieder etwas möglich sein?
Da konnten wir bislang noch keine Aussagen treffen, weil es ja einfach noch nicht möglich ist aufgrund der Regeln, die zurzeit gegeben sind, was viele sehr bedauern. Das ist wirklich so. Aber im Moment ist es einfach nicht möglich und es wird auch von den Mitgliedern eigentlich so akzeptiert.
Was glauben Sie im Regionalverein, Sie und Ihre Kollegen, wird sich vielleicht der Stil der Beratung künftig doch nachhaltig etwas ändern? einerseits wieder mehr zum Persönlichen, aber vielleicht auch das Nutzen neuer Medien, Videochats, Telefon, Bildtelefon, zum Beispiel auch über Smartphones, mehr Kommunikation über neue Medien.
Da wir es bislang noch nicht so intensiv genutzt haben oder nicht so genutzt haben, kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich freue mich auf die Zeit, wo wir wieder in der herkömmlichen Form miteinander agieren können, weil ich einfach darin unheimlichen Vorteil sehe im persönlichen Gespräch. Ich glaube, das hat auch vielfach unsere Arbeit hier ausgemacht und es ist sehr bedauerlich, dass das zurzeit nicht geht.
Prinzip Hoffnung.
Ja.
Das BVN Radio dankt Ihnen für das Gespräch, Frau Heuermann.
Claudia Heuermann, Sozialarbeiterin beim Regionalverein Ostfriesland im BVN. Den Regionalverein Ostfriesland erreichen Sie montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr unter 0491 73155 oder per Mail unter rv-ostfriesland@blindenverband.org.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.